This podcast is brought to you by LMU Munich.
Geisteshaltung und kunsthistorischen Überzeugungen sowie aus Kennerschaft und Eifer, die die drei Protagonisten glücklich verband. Ludwig seine Leidenschaft war steter Antrieb, Dilles kunsthistorisch-pädagogisches Ideal der mit Schulen gegliederten öffentlichen Galerie stellte, dass die Begehrlichkeiten ordnende Konzept dar und Metzgers Kennerschaft Beispiel. Austausch dazu blieb seitdem konstant und intensiv. Das bestätigt der uns erhaltene von Richard Messerer 1966 publizierte Briefwechsel, der am 30.01.1807 beginnt und bis zu Dilles Tod im September 1841 anhält und 675 Schreiben insgesamt umfasst. Der vor allem auf die Erwerbungen und die Umsetzung von Dilles Galeriekonzept konzentrierte Austausch in den Briefen gibt von gelegentlichen Literaturbestellungen Ludwigs bei Dilles abgesehen keine konkreten Hinweise darauf, ob die beiden einen intensiven kunsttheoretischen Diskurs führten. Zweifellos aber verankerte sie ein von Schlegel und Schelling geprägtes Kunstverständnis, ein, kurz gesprochen, romantisch-nazarenischer Geschmack und nicht zuletzt auch das konkrete Vorbild der Sammlungspräsentation im Musée Napoléon in der Absicht, die königlichen Sammlungen mit herausragenden, nach Schulen geordneten Einzelwerken zu einem lehrreichen Panorama der europäischen Malerei vom 14. bis zum 18. Jahrhundert auszubauen. Aus zahlreichen Briefen Ludwigs an Dilles erfahren wir, wie unermüdlich der Kronprinz bzw. König selbst auf den meisten seiner Reisen Ausschau hielt nach Gemälden, die die großen Lücken der Sammlungen schließen sollten. Denn wie die meisten fürstlichen Sammlungen lagen deren Schwerpunkte hinsichtlich aller Schulen im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Es fehlte also all das, was die zeitgenössische Kunstlogen besonders schätzte, vor allem die italienische Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts. Ludwig versäumte nie, so lassen seine Nachrichten an Dilles vermuten, potenzielle Erwerbungsmöglichkeiten zu benennen, wenn ihm, wie etwa im Juni 1814 in London, Sammlungen italienischer Gemälde bekannt wurden. Neidvoll lässt er Dilles in diesem Zusammenhang zum Beispiel wissen, wie reich London an italienischen Meisterwerken ist, und zu einer Raphael Madonna in der Sammlung eines Mr. Anderson notiert er, Zitat, lebhaft denke ich an meinen Dilles, ihm würde das Wasser in den Mund kommen. Zitat Ende. Stetig finden sich in der Korrespondenz Ludwigs Fragen nach dem, was schon vorhanden und was unbedingt erstrebenswert für die Sammlung ist. Hier nur ein Beispiel vom April 1811, das aber ganz charakteristisch ist, auch hinsichtlich der nur sehr oberflächlichen Übersicht, die Ludwig wahrscheinlich gezwungenermaßen über die sich formierende Sammlung hatte. Zitat, besitzt königliche Galerie Gemälde von Albano und Bronzino, aus welcher Schule letzterer und vorzüglicher Meister in einer großen Sammlung nicht zu fehlen? Dass sie zu Michelangelo Buonarroti und Tizian bieten, zweifle ich nicht. Wie viel haben wir des Letzten? Auch von Buonarroti. Wie ist die Zahl unserer Andrea del Sarto? So also Ludwig. Mit solchen Formulierungen spiegelt sich auch, wie sehr Ludwig auf Vollständigkeit bedacht war. Wenn Gruppen oder mehrere Werke eines Künstlers, der an erster Stelle des repräsentativen Querschnitts wegen vertreten sein musste, interessierten ihn deshalb nur sehr bedingt. Eine Haltung, die auch bei Dilles festzustellen ist. So versah er zum Beispiel das von Metzger aus Florenz gemeldete Angebot von Perugino's Meisterwerk der Vision des heiligen Bernhard, hier links zu sehen, 1828 dem König gegenüber mit dem wenig animierenden Kommentar, dass der 1815 von Ludwig in Paris angekaufte Pietro Perugino, auf der rechten Seite zu sehen, demgegenüber unübertrefflich sei. Aus heutiger Sicht ist das auf jeden Fall ein grobes Fehlurteil gewesen. Doch ist dabei zu bedenken, dass Dilles bei allen Vorschlägen Metzgers dazu gezwungen war, eine Einschätzung ohne Kenntnis des Originals zu formulieren, sich also zwangsläufig Ordnungskriterien aneignen musste, die vor allem dem Vorsatz folgten, zügig alle Lücken der Sammlung zu füllen. Also auch in diesem Fall war er nämlich einem Vorschlag des Jürgen Metzger gefolgt, von dem wir später noch hören. Damit ist das Augenmerk nun schon auf den zweiten Protagonisten, Johann Georg von Dilles, gerichtet. Der 1759 bei Wasserburg geborene Dilles, der nach einem Theologiestudium 1782 die Priesterweihe erhalten hatte, entschied sich schon 4 Jahre später gegen das Leben im geistlichen Stand und widmete sich als Zeichner und Maler seiner eigentlichen Passion, die ihn dann 1790 in das Amt des Galerieinspektors an der kurfürstlichen Galerie Der dortige Aufenthalt beflügelte ihn zu der Entscheidung, als Kunstgelehrter und Museumsbeamter das Künstlerdasein ganz zurückzustellen. In seinem Tagebuch heißt es, Zitat, ich habe mir Kenntnisse in allen Teilen der Kunst erworben und meine vorzüglichsten Gegenstände, welche ich meine Aufmerksamkeit gewidmet, ist die Kunstgeschichte. Ich habe nun die Ausübung meines Talents dem höheren Zweck untergeordnet. Es sollte an dieser Entscheidung sehr leiden und hat das auch mehrfach noch gegenüber dem Krieg in Briefen zur Kenntnis gebracht. Ich habe nun die Ausübung meines Talents dem höheren Zweck untergeordnet, so schloss er also. Die systematische, den Kunstfreund wie den Künstler bildende Präsentation der Sammlung im Musée Napoléon machte, ebenso wie die neu und gleichfalls nach Schulen geordneten Exizien, tiefen Eindruck auf Dilles und sicherlich beflügelte ihn dabei, dass er sich hinsichtlich der positiven Auffassung dieser Muster mit dem König ganz einig wusste. Ich zeige hier rechts übrigens eine ganz schnelle Skizze. Dilles, hier zeichnet er eine erste Idee der alten Pinakothek während der Planung als Dreiflügelbau und kennzeichnet schon gewisse Positionen von Sammlungsteilen, wichtigen oder den wichtigsten Sammlungsteilen in dem Bau. Das knappe, ebenfalls im Tagebuch notierte Fazit, Zitat, dass die kostbaren und zahlreichen Kunstsammlungen in München durch eine ähnliche Aufstellung und Einrichtung außerordentlich gewinnen und erst dann recht benutzt werden können, markiert seinen Aufbruch zu einer programmatischen Sammlungspolitik, deren Geschicke hinsichtlich der Erwerbungen seit Sommer 1808 als königlicher Kunstagent an der Stelle Müllers und hinsichtlich der Galeriepräsentation seit 1822 als Galeriedirektor in der Nachfolge Mannlichs in seiner Hand lagen. Mannlichs allein ästhetischen Maßstäben gehorchende altmodische Ordnung der Werke in der Hofgartengalerie wandelte Dilles unmittelbar nach seinem
20, also 20 Jahre später, bereits die erstaunliche Summe von 8.200 Zecchini oder ungefähr 45.100 Gulden für die Madonna Tempi zu zahlen. Also denken Sie, dem Dillis waren eigentlich nur 25.000 Gulden für zahlreiche Gemäldeankäufe mit auf den Weg gegeben worden, 1808. Und jetzt kostet hier allein dieses einzelne Werk über 45.000 Gulden. Dabei hatte Ludwig zwischenzeitlich angemerkt, 1824 schrieb er das, schon die Hälfte sei die äußerste noch vertretbare Summe, denn er hoffte auf eine nachträgliche Finanzierung, Zitat, seitens des Staats, denn meine äußerst starken Ausgaben gestatten mir diesen Erwerb von Prinzen in einer Reihe von Jahren nicht. Der Beharrlichkeit und Ausdauer Ludwigs und dem großen Verhandlungsgeschick Metzgers standen im Fall der Madonna Tempi über die Jahre all die Widrigkeiten gegenüber, mit denen Dillis und Metzger bei den meisten Erwerbungen zu kämpfen haben. Das sind drei Punkte. Erstens, der langsame Nachrichtenfluss, das Abwarten der Korrespondenzen, die wenn zunächst Metzger an Dillis berichtete, parteistützig ablief, sodass schnelle Entscheidungen fast unmöglich waren. Außerdem fürchtete man, dass die Korrespondenz zu den Ankäufen ausspioniert werden könnte und versah wichtige Gemälde deshalb mit Codenamen, die Madonna Tempi etwa hieß, in den Briefen immer die Täubin oder die Täubin mit ihrem Jungen. Zweitens, der rasche Zugriff auf die notwendigen finanziellen Mittel war für Dillis und Metzger vor Ort nicht gegeben. Ludwig reagierte darauf schon unmittelbar nach den Querelen um das Raphael-Bildnis mit der Entscheidung, zunächst alle Ankäufe persönlich aus dem ihm vom Vater zugewiesenen Unterhalt vorzufinanzieren. Zudem kam er auch persönlich für die Bezahlung Metzgers auf. Drittens, eine weitere Hürde für die Erwerbung in Florenz, vor allem, woher die meisten und kostspieligsten Werke nach München kommen sollten, waren die dort durchaus vorhandenen, aber stets überwindbaren Vorschriften zum Schutz bzw. zum Verkauf und zur Ausfuhr von Kunst und Kulturgut. Dieses Thema hat ausführlich Caroline Danz 2003 in ihrer Dissertation zu den Florentiner Erwerbungen behandelt. Die zwischen 1754 und 1818 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen sahen unabhängig von den Verkaufsverboten, die sie für alle staatlichen und öffentlich-religiösen Institutionen sowie schließlich sogar auch explizit für Ordensgemeinschaften formulierten, ein Antragsverfahren zum Verkauf und zur Ausfuhr vor, das der Direktor der Großherzoglichen Galerie, die mit Vorkaufsrecht ausgestattet war, und in letzter Instanz der Großherzog selbst oder dessen Statthalter selbst zu entscheiden hatte. Im Fall der beiden soeben vorgestellten, hier gezeigten Raphael-Erwerbungen waren es 1809 eine direkte Verhandlung zwischen Ludwig und dem französischen Statthalter in Florenz und 1828 im Fall der Madonna ebenfalls eine Einigung auf höchster Ebene, also zwischen Ludwig und dem Großherzog, die den Weg zur Ausfuhr frei macht. Hier taucht jetzt ein Handicap auf, eine Fehlstelle in einem der Abbildungen. Irgendwie hat der hier installierte Rechner meine Bilddaten. Bauer dann anstelle der zuletzt geforderten 600 Zecchini mit dem Gebot von 510 Zecchini den Verkauf beschäftigt macht. Die Medici, mit denen der Stifter des Altars verschwägert war, gewesen war, taten als Verkäufer auf. Gelandaios Altartafel war nicht aufgrund der 1808 und 1810 durch Napoleon veranlassten Säkularisierungen verfügbar geworden, sondern musste bereits 1804 einem neuen Hochaltar für Santa Maria Novella weichen und zog deshalb in den Medici-Palast um. Die finanziellen Nöte kirchlicher Institutionen, die nach der französischen Herrschaft seit 1814-15 für ihre Wiedereinrichtung und die Instandsetzung ihrer Bauten sorgen mussten, ließen erneut relativ günstige Erwerbungen sakraler Kunst zu. Die Verhandlungen mit Privatleuten waren zumeist mühsamer und machten höhere Gebühren, damit bei den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Florentiner Patrizier infolge der politischen Ereignisse zwar ebenfalls spürbar, aber hinsichtlich deren Verkaufsambitionen wohl nicht vergleichbar ins Gewicht fielen. Sicherlich trugen diese Faktoren mit dazu bei, dass profane, aus dem Kontext der Palastausstattungen stammende Werke fast gar nicht unter Metzgers Erwerbung für Ludwig zu finden sind. Zuletzt wird aber die von Dillis und vermutlich auch von Metzger geteilte nazarenische Vorliebe, kurz gesprochen nazarenische Vorliebe Ludwigs, für die anmutig fromme Sakralmalerei des Quadrotschandes ausschlaggebend für die Konzentration auf Andachts- und Altarbilder gewesen sein, die sie uns ja auch hier dann ganz deutlich in der alten Pinakothek immer noch bei den Italienern vor Augen steht. Als 1817 und 1818 neue Gesetze den Verkauf von kirchlichen Kunstschätzen aus Florenz unterbanden, kam es in den 1820er Jahren zu spürbaren Preissteigerungen. Auf dem Kunstmarkt und zugleich stieg die Nachfrage. So war Johann Metzger, dessen Verhandlungsgeschick und Kennerschaft kein Geheimnis mehr war, schließlich erstmals, aber auch schon 1816, mit preußischen Aufträgen konfrontiert, deren Übernahme er sich jedoch von Ludwig genehmigen ließ. Karl Friedrich von Rumor, den Friedrich Wilhelm III. Als Kunstvermittler beauftragt hatte, war auf Metzger aufmerksam geworden, doch eine erfolgreiche Zusammenarbeit wie zwischen Dillis und Metzger sollte im Rahmen nur sehr vereinzelter Gemäldeverkäufe nach Berlin zwischen Metzger und Rumor nicht mehr zustande kommen. Er wusste Metzger das Drohszenario, Berlin könne durch Rumor Ludwig zuvorkommen, in seinen Nachrichten nach München so einzusetzen, dass Ludwig entgegen ersten Zögern zum Beispiel bereit war, im Jahr 1829 einem der immer zahlreicher auftretenden Florentiner Kunsthändler für die Altäre Perugino's und Raffaellino del Gambro die hohe Summe von 4000 Zecchini zu zahlen. Beide Altäre sehen Sie hier. Ich komme jetzt zum Schluss. Noch ein kurzer Blick auf einige italienische Gemälde, die außerhalb von Florenz von Ludwig und Dillis zu München gewonnen werden konnten. Dazu zählen Werke, die